Ja, wir kommen zur Predigt und ich darf euch die Stelle vorlesen, zu der dann der Max predigen wird und bitte euch auch dazu aufzustehen. Die Stelle geht von Epheser 1 von Vers 15 bis Vers 20. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Danke, könnt ihr euch wieder setzen. Und Max, bitte. Ja, himmlischer Vater, du bist so wunderbar, du hast dich uns zugewandt in Liebe, du redest zu uns in deinem Wort und ich bitte, dass du jetzt den Max ja, ganz reich ausrüstest und segnest und machtvoll durch ihn zu uns redest und unsere Herzen auftust. Das bitte in Jesu Namen. Amen.
Dankeschön. Wer von euch kennt Walt Disney? Okay, haben einiges in der Kindheit offensichtlich verpasst. Oder sind schon, nicht so alt, das geht sich nicht aus. Walt Disney war ein bekannter Comiczeichner und Filmproduzent und hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt. Und war damals schon ein vermögender Mann und hatte auch eine Haushälterin. Und diese Haushälterin, die hieß Thelma Howard. Und das war die treue Seele der Familie. Sie hat über 30 Jahre lang im Haushalt der Disneys gearbeitet. Weit über den Tod von Walt Disney hinaus war sie dort beschäftigt. Und weil sie eben so treu ihren Dienst getan hat, hat Walt Disney sie alljährlich in sein Büro geholt zu Weihnachten und hat ihr ein Stück Papier überreicht. Sie hat damit gerechnet, vielleicht etwas zu bekommen, ein Trinkgeld, aber sie hat einen Zettel bekommen. Und auf dem Zettel sind komplizierte Dinge drauf gestanden, wie Mutationsdatum, Nennwert, Vinkulierung. Es waren Aktien. Es waren Anteilsscheine an der Walt Disney Company. Aber für Thelma Howard war das irgendwie zu kompliziert. Sie hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Sie hat sich vielleicht gedacht, meine Herren, warum kann er mir nicht einfach ein bisschen ein Bargeld geben? Das wird mehr helfen. Jetzt kriege ich so ein Stück Papier. Und sie hat es mitgenommen, sie hat es zu Hause abgelegt bei ihren Unterlagen. Das Spiel hat sich alle Jahre wiederholt. Und 1981 ist sie dann in Pension gegangen. Ist dann irgendwann in ein Altersheim gekommen und 1994 in ärmlichen Verhältnissen verstorben. Und als man dann den Nachlass durchsucht hat, eben um den aufzuarbeiten, hat man diese Anteilsscheine gefunden, diese Aktien gefunden. Und die hatten zum damaligen Zeitpunkt einen Wert von 9 Millionen Dollar. Thelma Howard war eine sehr, sehr reiche Frau und wusste nichts davon. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder in unserer Epheser-Reihe von Segnungen gehört, die wir durch und in Christus haben. Und gerade die ersten Verse des Epheser-Briefes, die muten ein bisschen an, wie ein Destillat an theologischen Lehraussagen. Ja, Paulus versucht in kurzer Zeit viel reinzubringen und wenn man es so durchliest, könnte man so den Eindruck gewinnen, ist ziemlich trocken und kompliziert. Und wenn man sich zum Beispiel in einer der Übersetzungen sind die Verse 3 bis 14 überhaupt nur ein Satz. Ja, so eine lange Wurst, ein Satz, wie soll man das verstehen? Da lesen wir von Dingen wie, irgendwann wird es. Ja, super. Von Erwählung vor Grundlegung der Welt, von Bestimmung zur Sohnschaft, von Begnadigung in Christus, von Erlösung durch sein Blut, von Vergebung der Sünden, von Vereinigung mit Christus, von Bestimmung zu einem Erbteil, von Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und was passiert? Wir laufen Gefahr, dass wir sagen, oder dass wir so machen wie Thelma Howard. Es ist uns zu kompliziert. Wir verstehen es nicht. Wir müssten uns da jetzt vielleicht ein bisschen rein investieren, um das zu ergreifen. Und was machen wir? Wir legen es weg. Wir lesen drüber, bis wir zu einer Stelle kommen, die vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Ein bisschen leichter, bekömmlich, vielleicht verständlicher. Und vielleicht denkt man, Gott liebt mich, mehr muss ich nicht wissen. Um diese komplizierten Dinge sollen sich die Ältesten kümmern oder den es interessiert, irgendwelche Theologie-Nerds. Und wir leben in geistlicher Armut. Und ich denke, zu wissen, dass Gott einen liebt, das ist wichtig. Aber das ist der Beginn. Da gibt es noch so viel mehr. Wir leben auf einem Schatz, wir leben auf einer Goldmine und es geht darum, diese Schätze auszugraben. Und wenn man sich das durchliest, die Stelle, um die es heute geht, hat man den Eindruck, Paulus will die Epheser ein bisschen schütteln. Ja. Er will ihnen sagen, schaut, was es da für einen Schatz gibt. Ja. In den Versen davor stellt das hin, dieses Destillat, diese Weisheiten, diese Wahrheiten, diese Segnungen, die wir durch und in Christus haben. Und sagt, das ist es. Und wir sollen sehen und erkennen, wie reich wir beschenkt sind. Und er sagt es auch nicht nur zu Einzelnen in der Gemeinde und sagt, da sollen sich ein paar drum kümmern. Nein, er sagt es zu uns allen. Er sagt es zur Gemeinde dort und das gilt für uns heute auch. Und Paulus sagt es, weil er begriffen hat, dass diese Segnungen, diese Zusagen Auswirkungen auf unser praktisches Leben haben. Die treffen für die Gemeinde in Ephesus damals in gleicher Weise zu wie für uns heute. Und Paulus wird es mit uns heute ganz gleich machen. Er wird uns den gleichen Brief schicken und das gleiche Gebet beten, um das es heute geht, diese Verse 15 folgende. Und im Lichte dieser Weisheiten, im Lichte dieser Segnungen fängt Paulus dann sein Gebet in Vers 15 an und sagt, deshalb höre ich nicht auf. Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und gedenke euer, und dann geht's weiter. Paulus beginnt mit Dank. Paulus hat ungefähr 2 bis 3 Jahre ja in Ephesus verbracht, hat dort die Gemeinde aufgebaut, die Gemeinde gestärkt, sie ermutigt. Und dann ist er weg und den Brief schreibt er ungefähr, ja, 5 Jahre, nachdem er dort war. Und er hat gehört, wie es der Gemeinde dort geht. Und er ist froh und er ist dankbar, dass die Geschwister dort Glauben haben und Liebe zu den Geschwistern haben, weil er weiß, dass das die Kennzeichen sind von Christen. Glaube und Liebe, die vertikale Beziehung, die Beziehung zu Gott, Glauben und Liebe, diese horizontale Beziehung zu den Mitmenschen, zu den Geschwistern. Und er dankt, weil er weiß, dass Gott es gewirkt hat. Das sind Dinge, die wir nicht aus uns allein heraus können. Weder Glauben noch Liebe. Und weil er weiß, dass Glaube wichtig ist und ein Zeichen von geistlichem Leben. Weil er weiß, dass das Gegenteil, nämlich Undank, ein Zeichen geistlicher Blindheit ist. Und im Römerbrief schreibt er, die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm Dank schuldig. Paulus beginnt also sein Gebet für die Epheser mit Dank. Er geht dann aber über in Bitte. Er weiß, dass die Epheser keine angenehme Zeit hatten dort. Schon wie er dort war damals, das lesen wir in Apostelgeschichte 19, hat es einen Wirbel gegeben. Ephesus war das Zentrum, die Hauptstadt des Diana-Kultes oder Artemis-Kults. Dort gab es einen riesigen Tempelbezirk und der Tempel der Artemis war 1 der 7 antiken Weltwunder. Und jeder, der vielleicht schon einmal in Athen war, auf der Akropolis und dort das Parthenon gesehen hat und sich denkt, das war ganz schön groß. Der Artemis-Tempel war um Hausecken größer. Das muss für die Menschen der damaligen Zeit eine unfassbare Gewalt und Herrlichkeit gewesen sein. Und dort wurde reger Handel getrieben mit Götzen, mit Statuen, Figuren von dieser Diana oder eben Artemis, je nachdem, ob es lateinisch oder griechisch, ob man es griechisch nimmt. Und dann kommt einer und erzählt von Jesus, von einem anderen Gott. Und dass das mit der Diana vielleicht ein Blödsinn ist oder ganz sicher ein Blödsinn ist. Und dass man sich von diesem neuen Gott noch dazu keine Statuen machen soll. Und die Händler dort haben um ihren Umsatz gefürchtet. Und deswegen kam es zu einem Aufruhr. Das war schon damals, als Paulus dort war. Und es ist für die Geschwister dort sicher nicht angenehmer geworden. Die haben sicher schon Repressalien erlebt. Und Paulus muss einen relativ aktuellen Bericht gehabt haben von der Gemeinde dort, weil er bedankt sich ja auch für das, wie es ihnen geht. Er dankt Gott dafür. Und dann müssen wir schauen, wofür betet er? Betet er um angenehme Umstände, dass die Verfolgung aufhört, dass sie in Frieden leben können, in Freiheit, dass sie reich und gesund werden? Schauen wir es uns an, wofür Paulus bittet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit sie ihn immer besser kennenlernen. Und er betet weiter. Herr, öffne du, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Den Ephesern sollen nicht die Augen, die physischen Augen geöffnet werden, sondern die Augen des Herzens für diese geistliche Realität, damit sie ihn erkennen, immer besser kennenlernen, damit sie genau diese Segnungen, von denen er in den Versen 3 bis 14 spricht, die er dort zum Teil auch wiederholt, ja, die Hoffnung, die Berufung, das reiche und wunderbare Erbe, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass sie erkennen, auf welcher Goldmine sie sitzen. Und wie oft bete ich für angenehme Umstände? Sehr oft. Und das Gebet in der Weise, Vater im Himmel, du weißt um die Verletzung von Martin, bitte mach, dass es bald wieder gut wird. Du weißt, dass der Uli viel um die Ohren hat in der Arbeit, bitte mach, dass es ihm bald besser geht. Du weißt, dass es jetzt bald eine Hochzeit geben wird von Woody und Resi, bitte schenkt dir da schönes Wetter. Und das ist gut, wenn wir beten füreinander. Überhaupt nicht verwerflich, in keiner Weise. Gott will uns beschenken und er fordert uns ja auf, wie die Kinder zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen, ihn zu bitten. Und wir dürfen an dem, was er uns schenkt, Freude haben und es genießen. Aber Paulus lehrt uns hier ein anderes Gebet, das dann wahrscheinlich übertragen ungefähr so klingen wird. Lieber Vater im Himmel, du kennst, du weißt drum um die Verletzung von Martin, um den Stress, den der Uli in der Arbeit hat, um die Hochzeitsvorbereitungen von Woody und Resi. Aber danke, Herr, dass sie dich kennen dürfen. Danke, Herr, dass du sie erwählt hast, dass du sie zum guten Ende bringen wirst, dass sie ein unverwegliches Erbe haben, das auf sie wartet. Und Herr, bitte öffne du ihnen die Augen des Herzens, dass sie die immer besser kennenlernen. Dass sie dadurch, dass sie dich erkennen, dass sie dich besser kennenlernen, dass sie verstehen, was du für sie bereithältst, in dem, wo sie gerade sind, gegründet, fest sind in Freude und Frieden und Ruhe. Wie betest du so? Wir haben heute Kindersegnung und wenn wir dann für den James beten, wofür beten wir für ihn? Um Gesundheit, um Freude in seinem Leben und Bewahrung. Ja, das ist wichtig und gut und dafür soll man auch beten. Aber ich denke, haben wir das im Blick, was Paulus da im Auge gehabt hat, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, worum es geht, ganz zentral. Es geht nicht um die Umstände, sondern um das, unsere Beziehung zum Herrn, um das, was wir vom Herrn wissen und nicht nur wissen im Intellekt, sondern mit unserem Herzen. Und dann ändert sich Perspektive und Einstellung und die Priorität der Dinge, die um uns oder die uns beschäftigen, die Dinge, die uns bewegen. Und eben, was soll man verstehen? Wir sollen verstehen, dass wir erwählt sind zu einer Hoffnung, zu einem Erbe, das für uns bereit liegt. Und machen wir es nicht wie Thelma Howard. Lassen wir es nicht liegen. Und leben in geistlicher Armut. Haben wir diese Zusagen doch verfügbar? und lassen sie unseren Alltag prägen. Und ich kann von mir sagen, ich habe mich zum Beispiel mit dem Thema Erwählung, hatte ich lange Sicht, habe mich dann irgendwann begonnen, intensiver damit auseinanderzusetzen. Habe geschaut, was gibt es in der Schrift für Stellen dazu. Was wird gesagt, was sagt die Bibel drüber? Habe mir Vorträge angehört, Artikel gelesen und meine Sicht hat sich geändert, aber jedenfalls gefestigt und vertieft. Ich meine, ich hätte mit den Augen meines Herzens was erkannt. Und das hat für mich echt was verändert. Hat mir eine Sicherheit gegeben in meinem Glauben. Das war für mich ein Quantensprung in meinem Glaubensleben. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben, weil ich mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem anderen Frieden die Dinge angehen kann. Das, was Paulus uns da sagen will, ist, sind wir doch auf den Himmel ausgerichtet. Sind wir doch auf das ausgerichtet, was uns erwartet. Wir bekommen ja jetzt schon auch eine Anzahlung, einen Vorgeschmack durch den Heiligen Geist. Und Paulus weiß darum, wie Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen mit einem Bedürfnis nach Liebe, nach Frieden, nach Freude, nach Schönheit, nach Ruhe, nach Sinn. Nach Ordnung. Das ist vielleicht bei manchen ein bisschen arg verschüttet. Gott hat uns so gemacht. Und durch den Sündenfall ist eine Leere entstanden. Und wir versuchen, diese Leere zu füllen. Und wir haben schon ein bisschen gehört von Wilfried letzte Woche, dass Gott uns diesen Bereich ausfüllen will. Und dass wir eben so geschaffen sind. Und ich war letztens auf einer Hochzeit mit Iris gemeinsam von einem ehemaligen Arbeitskollegen und am Abend finden ja so traditionell die Ansprachen der Väter statt und die war dann ganz stolz berichtet, wie gescheit und wie lieb und toll ihre Kinder sind und das stimmt auch, ja, das ist auch wirklich so. Und sie haben ihnen auch was gewünscht. Nämlich, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen und sie haben ihnen alles Glück dieser Erde gewünscht. Und das hat mich irgendwie traurig gemacht, weil ich letztlich weiß, dass es nicht um das geht. Sie wünschen sich den Himmel auf Erden. Und wenn man nur dieses Leben auf der Erde als im Auge hat, weil man gar nicht glaubt vielleicht, dass es ein zukünftiges gibt oder weil man nicht weiß oder erkannt hat, was das Zukünftige bedeutet, dann ist das auch völlig nachvollziehbar. Es ist möglich, schön und angenehm hier zu machen. Und seine Bedürfnisse, die wir alle haben, mit den Dingen zu füllen, die um uns herum sind, die verfügbar sind, die vor den Augen sind. Von den physischen Augen gegeben sind. Jim Carrey, ein bekannter Comedian und Schauspieler, hat in einem Interview einmal Folgendes gesagt: Ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich alles hatte, was man sich nur wünschen kann, nur um zu realisieren, dass ich nach wie vor unglücklich bin. Und wenn du nach wie vor unglücklich bist, obwohl du alles erreicht hast, von dem du immer geträumt hast und noch mehr, dann ist es ein Schock, wenn du realisierst, oh mein Gott, es geht gar nicht um diese Dinge. Und da hat er recht. Er ist nur leider falsch abgebogen. Er kommt nämlich zum Schluss, das Leben hat keinen Sinn. Es ist alles sinnlos. Und das geändert hat es in einer Depression. Traurig. Aber er hat eins richtig eben erkannt. Selbst der Himmel auf Erden macht nicht glücklich. Weil eben nur Gott, der uns geschaffen hat, diese Bedürfnisse in uns stillen kann. Aber wir Menschen lassen uns, oder wir Christen lassen uns nur allzu oft leider von dem anstecken. Wir kriegen es rund um uns herum, durch die Medien, durch die Welt um uns herum, suggeriert, eingehämmert, Tag für Tag, was wir denn nicht alles brauchen und wie wir denn nicht schön und klasse sein müssen, damit es uns besser geht, damit wir glücklich werden. Aber wenn es dein Ziel ist, auf der Erde hier schon den Himmel zu schaffen, dann wirst du keine Zeit haben, um Gottes Dinge zu tun, um Gottes Willen auszuführen, um Gottes Reich zu bauen. Und C.S. Lewis hat es diesbezüglich auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, wenn du in die Geschichte schaust, dann wirst du sehen, dass die Christen, die den meisten Einfluss hier auf dieser Welt hatten, jene waren, die am meisten an die Nächste gedacht haben. Die Christen, die den meisten Einfluss hier auf dieser Erde hatten, waren jene, die am meisten an die Nächste gedacht haben. Und auch ich ertappe mich immer wieder, es mir möglichst angenehm und ruhig und schön und friedlich machen zu wollen. Und wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass bei manchen der Ordnungssinn vielleicht ein bisschen verschüttet ist, dann kommt es nicht von ungefähr, weil ich fall ganz oft auf der anderen Seite vom Pferd runter. Ordnung ist für mich ein ganz hoher Wert und oft einmal ein zu hoher. Und in diesen Wert investiere ich Ressourcen, die woanders vielleicht fehlen oder ganz sicher fehlen. Und so geht es mir in anderen Bereichen auch, wenn es darum geht, meinen Hobbys nachzugehen, wenn es darum geht, was ziehe ich an, wenn es darum geht, mit welcher Technik ich mich ausstatte. Da geht es mir ganz oft so, dass ich über das, was vielleicht gescheit und richtig und weise wäre, drüber gehe und Ressourcen investiere, die unnötig investiert sind, weil ich meine, mir da schon auf der Erde den Himmel machen zu wollen, zu müssen. Aber wie kann das gehen? Wie kann ich mich auf den Himmel ausrichten? Wie kann ich Friede und Freude haben ohne den Himmel auf Erden? Wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen? Wie kann ich meine Probleme und Herausforderungen weise bewältigen? Wie kann ich den Schatz heben, von dem wir gehört haben? Das bringt mich zum letzten Punkt. Paulus spricht weiter in seinem Gebet und bittet weiter um Erkenntnis, weil er weiß, wenn wir in uns hineinschauen, sind wir oft schwach. Das sagt Paulus von sich selber auch, dass er schwach ist. Und wenn ich in mich hineinschaue, ist oft wirklich Schwachheit und Leere und Frustration da. Und Mutlosigkeit. Und mir geht es so wie Petrus, der aus dem Boot raussteigt, und am Wasser geht zu Jesus hin, er geht die ersten Schritte und es ist unvorstellbar. Petrus geht auf dem Wasser. Und er schaut auf einmal links und er schaut rechts und sieht die Wellen. Und er schaut sich an und denkt sich, wer bin ich? Die Wellen sind viel größer. Der Sturm ist viel wilder. Und das ist der Moment, wo er zu sinken beginnt. Wir schauen oft auf die Probleme, wir schauen oft auf unsere Möglichkeiten. Schauen wir doch auf Jesus, den Beginner und Vollender unseres Glaubens. Schauen wir mit den Augen unseres Herzens auf die Schätze, die wir haben, auf die Zusagen, die wir haben, auf diese geistliche Realität, die es gibt. Ziehen wir diese Waffenrüstung Gottes an, von der wir im Epheserbrief dann in der Reihe, in der wir uns befinden, noch hören werden. Und Paulus macht eben noch eine Zusage in seinem Gebet und bittet darum, dass wir es verstehen. Er betet darum, dass wir erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. In uns, in mir, Markus Eger, wirkt eine Kraft, die so stark ist, dass sie Tote auferwecken kann. Die so gewaltig und mächtig ist, dass sie in der Lage war, Jesus Christus an den höchsten Platz zu setzen, den es gibt im Universum. Diese Kraft wirkt in mir. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, dann stellen sich die Fragen, die jetzt kommen, nur ganz kurz und relativieren sich. Ob diese Kraft, die in mir lebt, größer ist als meine Schwierigkeiten im Job, als das Elend, das ich vielleicht in meiner Ehe gerade erlebe, als meine finanziellen Nöte, als die Person, die mich immer wieder verletzt. Diese Kraft, von der wird nicht nur gesprochen, die wurde demonstriert an Jesus. Jesus wurde auferweckt von den Toten und Jesus sitzt jetzt dort an der rechten Seite des Vaters. Und dadurch haben wir das Team gewechselt. Dadurch, dass wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und diese Kraft, den Heiligen Geist in uns haben. Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Wir hatten in der Mittelschule einen Turnlehrer und der war ein passionierter Fußballspieler. Und das war gut so, weil wir haben dadurch immer wieder Fußball gespielt und das mache ich auch ganz gern. Es war nur so, es wurden dann die Mannschaften gewählt, wie man es halt so kennt, und dann waren die Mannschaften fertig gewählt und dann hat er gesagt, ich will auch noch mitspielen. Und er hat sich dann in eines der Teams hineinreklamiert. So, und jetzt spielen da so 13, 14-jährige Noppeln. Und dann kommt ein Erwachsener dazu, noch dazu der Einzige, der Stoppelschuhe anziehen darf. Und man hat gemerkt, Entspannung tritt bei dem Team ein, wo er mitspielt. Denn die haben gewusst, das ist die sprichwörtlich gemähte Wiese. Die haben gewusst, egal wie ich heute spiele. Ja. Es ist egal, wenn es heute nicht so klappt, wenn ich mal den Ball verliere, wenn wir mal ein Tor bekommen. Wenn es notwendig ist, clasht er von 30 Metern drauf und es passt wieder. Das gibt Frieden, das gibt Mut, auch was zu riskieren, auch was zu probieren. Und das ermutigt, auch was zeigen zu wollen. Und die, die in seinem Team waren, haben gewusst, wir sind im Siegerteam, wir werden gewinnen. Und als Christ bist du im Siegerteam. Jesus ist der Lehrer mit den Stoppelschuhen. Und der Heilige Geist wirkt in uns, gibt uns Mut und Kraft. Und womit kämpfst du gerade aktuell? Was ist dieses Spiel, das Match, das du gerade bestreitest? Mit welchen Gefühlen hast du gerade zu tun? Mit Neid, mit Eifersucht, mit Zorn, mit Habgier, Unversöhnlichkeit, Lust, Pornografie? Schau auf den Lehrer in den Stoppelschuhen und sei gewiss, dass du in dir die Kraft hast, die Tote auferwecken kann. Eine Kraft, die größer ist als deine Probleme und Herausforderungen. Und manchmal wird er dir die Kraft geben, diese Probleme zu überwinden. Manchmal wird er dir die Probleme geben, darin auszuharren. Manchmal werden Geschwister dir eine Ermutigung sein. Und dir, Gott wird dir Menschen über den Weg schicken. Und am Ende wirst du aber überwinden, weil das hat Gott uns auch zugesagt. Du wirst im Siegerteam sein oder bist es schon. Und diese Wahrheiten, die von denen wir gehört haben in den Versen 3 bis 14 und heute auch, wenn wir die auspacken, dann gibt uns das eine Weite der Gnade Gottes. Die wird immer größer durch das Verstehen und nicht nur eben das intellektuelle Wissen, sondern dadurch, dass wir diese Schätze auspacken wie Geschenke und sie für uns in Anspruch nehmen. Und sind wir doch so, sind wir nicht so wie Thelma Howard, sondern sind wir so wie Hiob, der, obwohl er wirklich keine angenehme Zeit gehabt hat, dann am Ende sagen kann, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt haben dich meine Augen geschaut. Und Hiob hat Gott nicht mit physischen Augen damals gesehen, mit den Augen seines Herzens. Und deswegen war er in der Lage, Gott zu danken und zu preisen. Versuchen wir uns nicht den Himmel auf Erden zu machen. Richten wir uns auf Jesus aus, auf den Himmel aus. Leben wir für Jesus und geben ihm unsere Ressourcen. Und wie machen wir das? Schauen wir auf den Lehrer in den Stoppelschuhen und die Kraft, die in uns wirkt. Amen.